Ja, Schildbürger, die müssen die Licht in die Dunkelheit hineintragen, in ihr Rathaus hinein. Und das Predigtthema habe ich heute so überschrieben, wenn es am Mittag plötzlich dunkel wird. Wer von euch mag sich an 11. August 1999 erinnern? Zwei Stück. Was war das? Sonnenfinsternis, ganz genau. Und zwar eine totale Sonnenfinsternis, wie lang? Das ist jetzt schwieriger. Nein, ich habe es erstens schon sehr schwierig gefunden. Es ist bewölkt, also 2 Minuten 17 Sekunden. Auf einem Streifen von 270 Kilometern habe ich nachgelesen, auch in Mitteleuropa hat man es können sehen, völlige Dunkelheit, der Mond vor der Sonne. Ein riesiges Spektakel. Und es wird es in der Schweiz auch mal geben. 2081. Also, wir müssen noch ein bisschen warten, wir haben noch ein bisschen Zeit. Die einen von uns schauen von da an, die anderen vielleicht aus einer anderen Perspektive. Auf alle Fälle 2081 dürfen wir darauf gespannt sein. Hey, 2 Minuten totale Dunkelheit. Das ist eigentlich eine kurze Zeit. Auch für uns heutige Menschen eine Sensation. Vor allem dann, wenn es nachher dann wieder hell wird. Damals. Jetzt machen wir einen Sprung. 2000 Jahre zurück. Im Jahr 33 nach Christus ist etwas Ähnliches passiert. Die Sonne hat sich ebenfalls verdunkelt. Aber nicht für 2 Minuten und 17 Sekunden, sondern für geschlagene 3 Stunden. Von Mittag um 12 Uhr bis am Nachmittag um 3 Uhr. Totale Sonnenfinsternis. Dunkelheit. Dafür war weniger der Mond verantwortlich, sondern vielmehr die Tatsache, dass es auf dieser Erde nie einen dunkleren Moment gegeben hat, als an dem Tag, wo die Menschheit Gottes Sohn umgebracht hat. Wir haben heute Karfreitag, wir erinnern uns daran, was hier passiert ist. Und ich möchte mit euch den Text, wie ihn der Markus, der Evangelist Markus, überliefert hat in seinem Buch aufgeschrieben, mit euch lesen. Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte 3 Stunden. Und gegen 3 Uhr rief Jesus laut, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von den Umstehenden aber meinten, er ruft den Prophet Elia. Einer von ihnen tauchte schnell einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf einen Stab, um Jesus davon trinken zu lassen. Wir wollen doch sehen, ob Elia kommt und ihn herunterholt, sagt er. Aber Jesus schrie laut auf und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Der römische Hauptmann, daneben dem Kreuz stand und mit angesehen hatte, wie Jesus starb, rief, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Einige Frauen hatten das Geschehen von der Ferne beobachtet. Unter ihnen war Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus, dem Jüngeren, und von Josef sowie Salome. Sie waren schon in Galiläa bei Jesus gewesen und hatten für ihn gesorgt. Zusammen mit vielen anderen waren sie mit Jesus nach Jerusalem gekommen.
Nein. Nein. Ich verstehe es nicht. Jesus. Warum? Warum? Warum hängst du am Kreuz dort oben? Warum sagst du nicht, alles ist vorbei? Warum lässt du uns zurück mit Fragen? Warum kannst du nicht mehr bei uns sein?
Ein bedrückender Moment. Fragen, die zurückgeblieben sind. Bei der Maria von Magdala. Aber auch bei vielen, vielen anderen. Das, was damals an Karfreitag sich abgespielt hat, ist eine Sonnenfinsternis der Superlative. Nicht nur im Blick auf das Zeitfenster, auf die 3 Stunden, sondern vor allem hinsichtlich von ihrer Bedeutung, die bis heute unerreicht bleibt. Man kann sagen, dass es eigentlich der schwärzeste Tag ist in der Geschichte der Menschheit. Finsternis auf dieser Erde ist ja eigentlich nichts Neues. Bereits der Prophet Jesaja hat nüchtern und sachlich festgestellt, siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Der Jesaja beschreibt den Zustand, wo bereits seit dem Sündenfall im Paradies und damit verbundene Bestrafung eingetreten ist, Realität gewesen ist. Und auch in unseren Tagen gibt es viele Beispiele von Finsternis, von Dunkelheit. Obwohl es auf dieser Erde wunderschön ist. Denken wir nur an all die Grausamkeiten, die in der Natur sich abspielen. An Tragödien im Tierreich. Krieg, die geführt werden, weltweit. Katastrophen durch Stürme und Erdbeben. Wenn du davon betroffen bist, wenn du mit drin bist, dann wird es dunkel, dann ist die Sonne weg. Dunkelheit ist genauso Realität wie das Licht und sie ist manchmal mit den Händen zum Greifen näher. Und an Karfreitag hat selbst die Sonne das Finstere, das, was sich auf der Erde abgespielt hat, nicht mehr zuschauen können. Sie hat sich abgewendet. Es ist schrecklich dunkel geworden. Und selbst Gott war so entsetzt gewesen, über das, was sich da abgespielt hat, dass auch er sich abgewandt hat. Stellt euch das mal vor. Der Schöpfer vom Universum, der Schöpfer vom Leben, von allem Leben, er wendet sich entsetzt ab. Hat sich zurückgezogen. Wo die Menschen seinen einzigen Sohn ihm das Leben genommen haben. Wenn das Licht von der Welt umgebracht wird, dann kann es nur noch dunkel werden. Durch die Richtung von Jesus Christus wird der Welt ihres Licht genommen. Weil Jesus selber hat ja gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und der Evangelist, der Markus, im Kapitel 12, dort überliefert er ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat, vom Weinbergbesitzer. Der Weinbergbesitzer hat einen Weinberg angepflanzt, hat ihn verpachtet, mit dem Auftrag, dass sie den versorgen sollen, bepflanzen, bebauen, pflegen. Er hat einen Pachtzins dafür bekommen und wo es fällig war, hat er seinen Knecht geschickt, um den Pachtzins abzuholen. Was ist passiert? Die Pächter haben den Knecht verprügelt und er ist zurückgegangen, unverrichteter Dinge. Er hat einen zweiten losgeschickt, das gleiche passiert, einen dritten losgeschickt, den haben sie dann sogar umgebracht. Der Besitzer hat einige weitere Anläufe genommen. Alle ergebnislos. bis er schlussendlich sich entschlossen hat, seinen eigenen Sohn zu schicken. Dem gegenüber werden sie hoffentlich Respekt zollen und den Pachtzins entrichten. Doch dem war nicht so. Sie haben auch den Sohn umgebracht und seine Leiche über die Weinbergmauer gerührt. Wie wird der Weinbergbesitzer auf das reagieren? Kann er das ungestraft lassen? Jesus erzählt dann, dass der Besitzer daraufhin die Schuldigen mit dem Tod hat bestrafen lassen und den Weinberg neu verpachtet hat. Im ersten Moment vielleicht ein Beispiel, wo man denkt, ja, warum erzählst du das jetzt an Karfreitag? Aber ich denke, genau jetzt an Karfreitag oder hier im Jahr 33 hat sich genau das abgespielt, was sich in dem Gleichnis abgespielt hat. Der Sohn wird hingerichtet vor den Mauern von Jerusalem. Die Frage, die über dem ganzen Szenario steht, lautet: Kann Gott das ungestraft lassen? Wie reagiert Gott darauf? Die anwesenden Soldaten und die Schaulustigen haben den verzweifelten Ausruf von Jesus gehört. Eli, Eli, lama sabachthani. Und sie haben dabei gedacht, jetzt ruft der Prophet Elia an. Der Elia, ja genau, das ist doch der, der mit dem feurigen Ross und dem feurigen Wagen abgeholt worden ist, zu Lebzeiten. Kommt der Elia, der Eli genau, auch so, wird er auch so abgeholt. Jetzt kommt er Jesus abholen. Der Elia ist nicht gekommen. Jesus hat seinen Todeskampf weitergekämpft. Und um das noch ein bisschen rauszuzögern, vielleicht hat sich ja der Elia verspätet, versucht einer, ihm einen Essigschwamm anzubieten zum Trinken. Aber nichts passiert. Kein göttliches Eingreifen in letzter Sekunde, um das Schlimmste zu verhindern, hat der Gott schon vielfach getan. Denken wir nur an die Geschichte mit dem Abraham und dem Isaak. Das war wirklich kurz davor, bevor er seinen Sohn geopfert hat, hat Gott eingegriffen, gesagt, nein, bring ihn nicht um. Es hat hinter dir ein Wider zu dir opfern. In letzter Sekunde. Das hätte man doch jetzt hier auch dürfen erwarten. Nichts ist passiert. Minuten sind zerrunnen. Und es ist immer wahrscheinlicher gewesen, dass an diesem Freitag im Jahr 33 ein Böse siegen wird. Kein Happy End. Kann es denn das sein, dass gerade in dieser entscheidenden Phase Satan den Sieg davonträgt? Soll er gerade jetzt, wo es um die grösste von allen Schlachten geht, triumphieren? Von außen betrachtet sieht es ganz danach aus. Jedenfalls sieht es nicht danach aus, dass Gott noch etwas könnte drehen, um seinen Sohn da rauszuholen. Vielleicht kennst du auch so Situationen und Fragen in deinem Leben. So wie sie Jesus auch gehabt hat, der gefragt hat, Gott, warum hast du mich verlassen? Vielleicht hast du Gott auch schon angerufen, bist du mit ihm im Gebet gewesen, hast mit ihm gerungen, mit Fragen, mit Anliegen. Und sie sind bis heute unbeantwortet, ungeklärt. Und du bleibst zurück mit Fragen, wie kann das Gott zulassen? Warum hilft er mir da nicht raus? Hat der Teufel am Ende doch das längere Ende? Ist er stärker als ich? Jetzt könnte ich deine Hilfe brauchen, Gott. Aber nichts passiert. Ich habe schon so lange gebetet, aber es wird nichts besser. Ich denke, wir alle kennen so Zeiten von Fragen, Krisenzeiten, vielleicht sogar depressive Zeiten. Zeiten, in denen wir niedergeschlagen sind, ohne irgendwelche Hoffnung und Perspektive. Irgendwie ist alles nur noch negativ und auch alles, was irgendwie gut gemeint ist und an uns ankommt, wird von uns mehr findlich, kommt bei uns mehr findlich an. Vielleicht bist du am Ende von deinen Kräften und guter Rat ist Mangelware. Hilfe scheint in weite Ferne gerückt zu sein. Du bist verzweifelt. Manche kennen die Dunkelheit am Mittag von ihrer Lebenszeit. Man nennt es auch Midlife Crisis. Unerwartet, unvorbereitet, trifft es einen auf einmal. Irgendwie hat man eine Krise. Scheinbar hilflos ausgeliefert. Ich bin gespannt, wie das dann bei mir, bei uns, wird vor sich gehen, ob da etwas zuschlägt. Die Hälfte vom Leben vorbei, soll das alles gewesen sein? Wie soll ich den Rest vom Leben noch prestieren, wenn der Akku jetzt schon fast leer ist? Und in solchen Zeiten stellen sich dann auch die Fragen, wo bleibt denn Gott jetzt? Kann er mir nicht helfen? Und darum sind nicht selten so Lebenskrisen, auch Glaubenskrisen. Weil wir feststellen, dass die übernatürliche Kräfte, das Wunder, das, was wir jetzt bräuchten, teilweise nicht eintritt. Das lässt uns zweifeln, ob wir auf dem richtigen Weg sind, ob das mit dem Glauben wirklich auch hinhaut. Ob das verheben tut. Also es ist der schwärzeste Tag in der Geschichte der Menschheit, der erste Punkt. Der zweite Punkt, den ich mit euch anschauen will, ist, es ist auch die grösste Abrechnung in der Geschichte der Menschheit. Was wir an Karfreitag vor uns haben, ist auch einer von der, ist in ihrer zweiten Richtung nicht mehr zu überbieten. Es handelt sich um die Vollstreckung von der Todesstrafe, die da Jesus gelitten hat, vom Todesurteil. Mit weltweitreichenden Konsequenzen für die gesamte Menschheit. Gott geht mit der Sünde ins Gericht. Die Todesstrafe, die da an Jesus Christus vollzogen wird, trifft nicht den Schuldigen, sondern gerade den, der als einziger Mensch überhaupt unschuldig war, keinen einzigen Fehler gemacht hat, ein schuldloses Leben geführt hat, ohne einen Fehler. Und trotzdem ist niemals irgendein Mensch mehr Last aufgelegt worden als Jesus Christus. Er hat die Schuld von der ganzen Welt getragen. Alles ist ihm aufgebürdet worden, was gewesen ist, was ist und was künftig wird sein. Bei ihm fokussiert sich, bei ihm konzentriert sich's, bei ihm ist es abgeladen. Und dort dabei ist auch meine Schuld. Dort ist auch deine Schuld. Dabei. Und allein meine Schuld würde schon lange, um nach Gottes Maßstab ein Todesurteil zu bekommen. Jetzt sitzen wir da irgendwie, vielleicht 50 Personen, 50 Sünder. Auch wegen uns ist er am Kreuz gestorben. Und wenn man rechnet, wie viele Menschen das auf dieser Erde leben, das sind irgendwie 7,6 Milliarden ungerade. Für all diese Menschen, all diese Fehler hat er getragen. Er ist zum Sündenbock von der ganzen Menschheit geworden. Und da kann Gott nicht mehr mitgehen. Er lässt Jesus allein. Aber wenn Jesus ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es kommt keine Antwort. Wenn wir die Frage noch ein bisschen weiterdenken, dann können sie lauten, mein Vater, lässt du mich jetzt einfach so hängen? Immer bist du für mich da gewesen. Wir beide sind doch unschlagbar gewesen. Ich habe nichts in meinem eigenen Namen tun, sondern immer nur in deinem Namen. Ich habe immer auf dich hingewiesen. In deinem Namen habe ich Blinde geheilt. Ich habe Tote auferweckt und vieles mehr gemacht. In deinem Namen. Und jetzt, wo es um mich geht, jetzt, wo ich dich bräuchte, bist du nicht da. Vater, siehst du nicht, wie es um mich steht? Siehst du meine Dunkelheit nicht? Ich bin am Ende. Und du drehst dich einfach weg und lässt mich im Stich. Wenn wir bei allem Unverständnis über die Härte von Gott ein bisschen nachdenken, näher nachdenken, stellen wir eben fest, dass es ja meine Strafe ist, die da vollstreckt wird. Meine Sünde wird da gezahlt, wird da beglichen. Ich werde freigesprochen, du wirst freigesprochen, mit sofortiger Wirkung. Eine Urteilsrevision ist nicht mehr möglich. Die Verhandlung ist geschlossen. Jesus hat die Rechnung mit seinem Leben bezahlt und beglichen. Kann es sein, dass Gott mich so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn gibt, dass ich im Glauben an ihn gerettet werde. Ja, das kann sein. Das ist so. Aber mit was habe ich denn die Liebe verdient, dass Gott mit dem Leben von seinem Sohn für mich gezahlt hat? Es ist so wie beim Volk Israel unter Mose. Sie sollen aus der Sklaverei befreit werden und der Strafe entkommen, die angekündigt worden ist bei der Erstgeburt, dass sie umgebracht wird. Indem sie Blut von einem unschuldigen Lämmli an die Türpfosten anstreichen. Das war ihre Befreiung. Das Opfer hat es gebraucht, damit sie in die Freiheit gehen können. Das Opfer, der Tod von dem Lämmli, hat Versöhnung bedeutet, hat Frieden mit Gott bedeutet, weil es Trennende, die Sünde aus ihrer Mitte weggeräumt worden ist. Gott treibt nichts mehr an, sondern schenkt ihr ein Leben in Freiheit. Freiheit in ihm, in Jesus Christus, deinem persönlichen Ritter, deinem persönlichen Erlöser, deinem König. Und das heisst für dich konkret in deinen Krisenzeiten, in deinen dunklen Stunden, dort wo du Fragen hast. Meine Schuld ist zahlt. Ich muss nicht mehr selber für meine Fehler gerade stehen. Sie ist beglichen. Ich bin frei. Jesus hat mir die Freiheit geschenkt. Mein Gewissen kann mich nicht mehr quälen. Und ich weiss, Jesus versteht meine Dunkelheit, meine Verzweiflung, meine Fragen, weil er sie selber hautnah durchlitten und erlebt hat. Der dritte Punkt, den ich noch mit euch anschauen tue, ist, es ist auch der siegreichste Tag in der Geschichte der Menschheit. Jesus hat da einen riesen Sieg errungen. Ich möchte mit euch ein paar Punkte anschauen, wo das was für Sieg das denn da Jesus errungen hat. Zum einen, der Sieg über Satan. Satan ist von dem Moment weg entmachtet. Er kann und darf uns nicht mehr nachlagen. Er hat keine Stimme mehr bei Gott und kann uns darum auch nichts mehr sagen. Selbst wenn er noch so laut brüllt wie ein Leu, er bleibt ein zahlloser Tiger. Seine Uhr läuft seit Karfreitag unaufhaltsam ab. Zu den siegreichen Zeiten gehört auch, dass die Sünde besiegt ist. Ein für alle Mal. Sie ist entmachtet. Sie kann und darf uns nicht mehr beherrschen. Wir sind von ihr losgekauft. Der Tod ist besiegt. Er ist entmachtet und darf uns den Horizont nicht mehr verbauen. Wir haben Zugang zum ewigen Leben. Wir haben Zugang zum himmlischen Vater im Himmel, der auf uns wartet. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort über das Leben von einem Menschen, der an Jesus glaubt. Jesus ist am Ziel. Und der Satz am Kreuz ist vollbracht, bevor er gestorben ist. Ist nicht ein Ausruf von einem verzweifelten, geschlagenen, resignierten Menschen im Sinn von, jetzt ist es vorbei, es ist gelaufen, zum Glück habe ich es hinter mir. Nein. Vielmehr ist es ein triumphaler Urschrei von einem Wettkämpfer, der einen gewaltigen Sieg errungen hat. Es ist vollbracht. Nicht Sieger könnte der Satz sagen, sondern der hoffnungslose Verlorene, der, der am Kreuz gehangen ist, schreit in seinem Triumph raus. Es ist vollbracht. Keiner hat Jesus daran hindern können, den Weg vom Heil für die Menschheit bis zum bitteren Ende zu gehen. Jesus hat am Kreuz gesiegt. Ein für alle Mal. Das heisst, für dich, in deinen Situationen, dort wo du Fragen hast, dort wo du Dunkelheit um dich herum spürst, es wird Licht. Vielleicht kommt da nur am Anfang ein kleiner Hoffnungsschimmer rein. Aber ein Lichtstrahl kommt rein in dein Leben. Jesus ist das Licht der Welt und er bleibt das Licht der Welt. Das Licht triumphiert. Nicht Dunkelheit triumphiert, sondern das Licht. Dunkelheit ist lediglich die Abwesenheit von Licht und nicht umgekehrt. Jesus hat Einsamkeit und Dunkelheit ertragen, damit wir einen Beistand haben. Er hat Dunkelheit ausgehalten, damit wir in unseren dunklen Stunden nicht ohne ihn sein müssen. Er hat Gottlosigkeit erduldet, erlitten, damit wir zukünftig nie mehr gottlos sein müssen. Er ist in und durch die Hölle gegangen, damit wir von ihr verschont bleiben. Und das alles gibt Hoffnung. Gibt Hoffnung für mich. Berechtigte Hoffnung. Ich muss nicht aufgeben, solange Jesus noch Hoffnung für mich hat. Und er hat Hoffnung. Er hat Hoffnung für mich. Er hat Hoffnung für dich. Und er hat Hoffnung für die Menschen, die noch nicht da sind. Für die Menschen, die wir erreichen wollen. Für die Menschen in deinem Umfeld. Dort, wo du willst, ein Sprinkler sein. Dort, wo du willst, bewässern. Für die Menschen hat er eine riesige Hoffnung. Und es bedeutet weiter, dass ich mich nicht mehr versklaven lasse. Nicht mehr versklaven lasse, weder von der Sünde noch vom Teufel. Selbst in den dunkelsten Stunden bleibt der Vorhang im Tempel zerrissen. Und damit ist der Weg ins Allerheiligste, der Zugang zu Gott, der Weg zu Gott selber, offen. Die Einladung von Jesus, die bereits vor seinem Tod, die er vor seinem Tod schon ausgesprochen hat, kommt an diesem Punkt eine ganz neue Bedeutung über, wenn wir in Matthäus nachlesen, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Wir werden ins Zentrum vom Universum eingeladen, an Gottes Thron, und bei ihm, auch in unseren dunklen Stunden, in unseren Krisen, in unseren Fragen, Frieden und Halt zu finden. Amen. Ich bete noch. Jesus Christus, ich bin berührt und überwältigt von dem, was du an Karfreitag getan hast. Dass du den Weg wirklich bis zum Schluss, bis zum bitteren Ende gegangen bist. Wegen mir. Wegen meinen Fehlern, die ich gemacht habe und noch machen werde. Danke, dass du den Zugang zu deinem Vater wieder aufgemacht hast, neu geöffnet hast. Ich lobe und preise dich dafür. Amen.